Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt.
Herzlich willkommen zum Konflikttransformationskongress. Schön, dass du da bist. Heute darf ich Sandro Grellmann begrüßen. Er ist freiberuflicher Dozent und Seminarleiter beim Online-Wissensprojekt Wissen macht frei. Und ich bin so froh, dass das jetzt so spontan noch geklappt hat zu einem Interview, weil so vielen Menschen geht das Thema Steuern und Finanzen durch den Kopf und es ist sehr angstbehaftet. Und deshalb bin ich so froh, heute einen Fachmann für Finanzen und steuerliche Angelegenheiten begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Sandro Grellmann.
Ja, hallo zurück.
Ja, ich bin super, super gespannt, wieso dein Weg dorthin gekommen ist. Wir haben ja schon ein langes Vorgespräch gehabt, weil mich das so selbst sehr interessiert. Das ist ja so meine Herkunft, Betriebswirtschaft. Ich habe Steuerrecht studiert und war wirklich lange Zeit in einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Ich habe lange Zeit im Unternehmen, in einem börsennotierten Unternehmen mit Pharma- und Medizinprodukte gearbeitet, wo ganz viel Betriebsprüfung waren und Umsatzsteuerprüfung. Und das war immer die absolute Angstzeit. Ja, da kam jemand hin und hat lange geprüft und hat ja immer ein extra Zimmer gekriegt und Kaffee und gut verpflegt, damit das auch sacht über die Bühne geht. Aber es war immer, die wurden nicht gerne gesehen. Das war ein Thema, mit dem sich nie jemand gerne beschäftigt hat. Und ich bin echt jetzt froh, dass du hier bist und wir mal ein bisschen Licht in diesen Beamtendschungel, in diese angstbesetzte Thematik bringen können. Also nochmal herzlich willkommen und ich würde mich dafür interessieren, wie du eigentlich, alle wollen von diesem Thema weg, aber du bist zu diesem Thema hingekommen. Wie war sozusagen dein Grund und was hast du vorher gemacht und wo waren bei dir die Konflikte, dass du dich damit jetzt ganz intensiv beschäftigt hast?
Ja, eine gute Frage. Also vom Thema weg, dann befinde ich mich ja immer im Fluchtmodus. Das heißt also, ich löse Probleme nicht, ich kläre Fragen nicht, ich renne davon. Und das ist irgendwie nicht so richtig mein Naturell. Also wenn mich irgendwas nervt, dann versuche ich das aufzuklären, beziehungsweise das zu beseitigen. Und da ich in meinem früheren Leben als Selbstständiger recht massiven Ärger mit meinem Finanzamt hatte, haben die mich quasi durch ihr, ja, eigentlich unmögliches Verhalten regelrecht wachgeküsst. Ja, es ist anders nicht zu bezeichnen. Und durch diesen Ärger, den ich da hatte, und das war richtig Ärger, also richtig, so mit Schätzung und so das volle Programm, ne? Und das hat dann einfach dazu geführt, dass ich mich gefragt habe, nachdem uns ja von Kanzler Kohl damals die blühenden Landschaften versprochen wurden, uns im Osten, da habe ich mich einfach gefragt, können die das überhaupt mit mir machen? Was ist hier los? Was geht hier ab? Und diese Frage im Kopf, da habe ich mich dann eben abends, trotz Familien- und Berufslebens, vor den PC gesetzt und habe da einfach mal recherchiert. Ne? Habe mich auch mit Leuten getroffen, habe Gespräche geführt, habe da was probiert und dort was probiert und da was erfahren und dort was. Und am Ende kam ich zu einer regelrechten Sammlung von Informationen, die so unübersichtlich waren, dass ich da im Prinzip fast in den Wahnsinn gefallen bin. Also man bekommt ja von jedem eine Meinung, überall bekommt man irgendwelche Fragmente her, was da wohl alles wahr wäre. Und wenn man das dann so alles nachvollzieht, merkt man, die Hälfte ist nur halb wahr oder vielleicht voll gelogen oder eben auch wahr. Und dieses Gestrüpp, durch das habe ich mich einfach mit einer gewissen, ja, Sturheit, kann man sagen, weil ich es unbedingt lösen wollte, da habe ich mich durchgebissen, zusammen mit noch einem Partner, dem Adrian Lesdorf. Und wir haben im Prinzip dann so nach und nach festgestellt, was eigentlich mit der Rechtslage hier in Deutschland, vor allen Dingen auch mit dem Steuerrecht, so los ist. Und da ist so manches im Argen. Natürlich wollen die Finanzämter davon nichts wissen. Alles ist rechtens, was die machen, alles ist gut, das ist völlig logisch. Und es gibt natürlich schon ein bisschen einen heftigen Schriftverkehr zum Teil. Aber wie gesagt, wegrennen ist keine Option. Entweder ich stelle mich dem Ganzen oder ich renne weg. Renne ich weg, haben die gewonnen. Will ich gewinnen oder sollen die gewinnen? Das ist die Frage, die ich mir stellen muss. Und wenn ich im Leben einigermaßen angenehm klarkommen will, dann bin ich gezwungen zu gewinnen. Da kann man auch jedes Tier da draußen fragen. Wir sind ja alle letztendlich natürliche Wesen. Und auch jedes Tier da draußen muss Probleme lösen, muss erfolgreich sein, weil sonst muss es möglicherweise verhungern. Das ist ja bei uns Menschen im zivilen Leben kaum anders. Nur dass wir ein paar Regeln noch um uns drumherum geschaffen haben, die eben andere Lebewesen so nicht kennen. Aber ich muss erfolgreich sein. Da ist Wegrennen eine ganz böse Option. Und ja, das ist einfach der Grund. Ich habe mich festgebissen und habe einfach die Mängel des Steuersystems mir erarbeitet. Und über viele Jahrzehnte, kann man sagen, also über 2 Jahrzehnte, um genau zu sein, habe ich mir auch die Erfahrung angeeignet, wie man mit Finanzämtern umgehen muss. Die Sache ist ja so, dass man zwar auf der einen Seite schon ganz gut aufgestellt ist, wenn man Rechtsgrundlagen kennt, aber dann ist ja noch die Frage, wie argumentiere ich das? Mit welcher Methodik? Wie gehe ich vor? Und das ist natürlich noch eine Kunst für sich und das ist mittlerweile ein Instrument, was wir ganz gut spielen und das eben mittlerweile auch anderen Interessierten weitergeben, wie man dieses Instrument spielt.
Ja, Sandro, ein bisschen habe ich aufgehorcht und ein bisschen kenne ich auch so deine Entwicklung. Viele Menschen, die gehen ja nicht gerne mit diesem Thema Buchhaltung und Finanzen und Finanzamt und Steuern gerne selbst um und geben das gerne an einen Berater weiter, an einen Steuerberater. Und ich komme ja oder ich kam, also ich bin jetzt raus aus der Branche, ich kam aus der Branche und ich war immer der Meinung, das ist so ein ganz wichtiges Thema in unserem Leben. Da müssen wir uns selbst die Verantwortung nehmen und das Wissen selbst aneignen und nicht an jemanden geben, der gar kein Herzblut für meine Angelegenheiten hat. Und das ist genauso mit Bankgeschäften beispielsweise. Ich gebe mein Geld irgendjemandem, dem ist das eigentlich scheißegal, was ich verdiene, sondern eher, was er verdient. Siehst du das auch so beim Steuern? Ich will das nochmal so ein bisschen rausarbeiten. Deine Erfahrung mit Steuerberatern, ist es ganz eine gute Idee, das einfach wegzugeben, Buchhaltung, Steuerberater, oder das sich selbst damit zu beschäftigen und für sich auf jeden Fall das Wissen zu haben, um zu gucken, was der macht?
Naja, also generell will ich die Frage auf keinen Fall aus dem Blickwinkel beantworten, dass man jetzt die Steuerberater alle schlecht machen müsste oder irgendwie verteufeln müsste. Der Steuerberaterberuf ist schon sehr sinnvoll und sehr wichtig, wenn man in diesem Regelwerk der BRD hängt und sich da bewegt. Zu meinem eigenen Erstaunen damals ist aber alles sehr viel einfacher, als es uns vorgespielt wird. Diese Kompliziertheit führt natürlich dazu, dass man als jemand, der sonst am lieben langen Tag einen anderen Beruf hat, nicht durchsieht. Das heißt also, diese Kompliziertheit schafft eine Abhängigkeit von Fachleuten, zum Beispiel Steuerberatern oder Steuerfachanwälten. Und ohne die könnte ich mich durch das Steuersystem gar nicht bewegen, weil eben alles kompliziert ist.
Ja.
Insofern ist natürlich die Nutzung der Dienstleistungen solcher Berufsgruppen eine feine Sache. Schön, dass es die gibt, weil ansonsten ist überhaupt gar kein Land mehr in Sicht. Das Lustige ist nur, wenn ich zu einer bestimmten steuerlichen Problemsetzung, sagen wir mal, 4 Steuerberater an den Tisch setze, ja, die haben alle die gleiche Aufgabe, dann kommen wir wahrscheinlich zu 7 Meinungen. Ne? Und das ist eben genau das, wo auch ganz klar für den Laien zu erkennen ist, dass dieses Steuersystem alles andere als klar geregelt ist, wenn sogar Fachleute zu ein und derselben Aufgabenstellung zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Und da du ja selber schon betont hast, in diesem Berufszweig tätig gewesen zu sein, kannst du das ja nachvollziehen. Ne? Es gibt ja diese Auslegungsspielräume, es gibt Meinungen. Es sind alles so Dinge, die zu einer Verzerrung führen, zu einem unklaren, diffusen Bild führen und hier mehrere Endergebnisse zulassen, obwohl das eigentlich in einem klar definierten Rechtssystem nie sein dürfte. Da müsste von vornherein klar sein, was ich an Steuern zu zahlen habe und was überhaupt absetzbar ist und was nicht und so weiter und so fort. Das ist aber in dieser BRD nicht der Fall. Vielmehr sind wir eines der Länder mit den kompliziertesten Steuersystemen in der Welt überhaupt. Und ja, ob das jetzt was Angenehmes ist, muss sich jeder selber beantworten, die Frage. Aber was viele nicht wissen, ist, dass man da aussteigen kann. Es gibt im Rahmen der BRD-Gesetzgebung so viele Lücken und so viele Mängel im Steuergesetz, das ist fast schon erschreckend. Das ganze Ding ist wie ein Schweizer Käse. Aber das ist natürlich auch eine Chance. Und wenn man dann erkennt, dass man eigentlich gar nicht steuerpflichtig ist, das ist nämlich das Ergebnis all dessen, was wir da ermittelt haben, dann braucht man natürlich im Anschluss auch den Steuerberater nicht mehr. Man braucht ihn nicht mehr. Zumindest nicht für die steuerlichen Themen. Wenn man natürlich weiterhin eine Buchführung erledigen will, dann wird man ihn weiter brauchen, aber nur für die Buchführung. Ja, wenn man das selber nicht machen will. Es gibt natürlich viele interessante Softwareprogramme, die die Buchhaltung vereinfachen, wo man das eventuell auch selber machen kann. Aber wer das nicht will, geht zum Steuerberater oder zu speziellen Buchhaltungsfirmen. Ja, so viel muss man dazu sagen. Jedenfalls fürs Finanzamt und für Steuererklärung brauche ich ihn nach Seminarbesuch auf keinen Fall mehr. Denn es wird darauf hingewiesen, dass man steuerpflichtig nicht ist und warum und wieso und wie man das dem Finanzamt dann noch erklärt.
Ja, das ist spannend. Also ein bisschen erinnere ich mich jetzt an die volle Kompliziertheit und Verrücktheit dieses ganzen Steuerrechts, wenn du mir das so erzählst. Ich weiß noch, dass das Steuergesetz, das war ja eigentlich, man konnte gar nichts daraus lesen. Es waren die ganzen Gerichtsentscheidungen dann, die dann alles geklärt haben. Und die waren auch völlig verschieden. Also das ist echt, echt sehr spannend. Also eigentlich gar nicht zu verstehen und selbst für Steuerberater nicht zu verstehen, ja, weil es ja ständig sich geändert hat, ja. Und mein ganzes Studium kann ich eigentlich vergessen, weil alles schon wieder überholt ist, was ich da gelernt habe durch irgendwelche Entscheidungen, ja. Und spannend ist, ich dachte immer, wenn ich jetzt so überlege, ich mache die Buchführung fürs Finanzamt, aber eigentlich mache ich ja die Buchführung, um zu sehen, wo ich stehe in meiner Geschäftstätigkeit. Das geht ja komplett unter, weil das alles so verworren und kompliziert ist, dass man eigentlich nur noch denkt, okay, ich muss das HGB oder BGB oder alles einhalten, um das nach Steuerrecht richtig zu machen. Das ist ja total, ne?
Ja, es ist eine gewisse Erkrankung im System zu erkennen. Und es ist richtig, die Steuer, Entschuldigung, die Buchführung ist für das Unternehmen selbst gar nicht mal so dumm. Sie ist zwar meistens lästig empfunden, aber sie ist gar nicht mal so dumm, weil, wie du richtig sagst, ich sehe, wo ich stehe. Wo sind Mängel bei mir im Unternehmen? Wo ist Nachbesserungsbedarf? Wo ist Optimierungsbedarf? Also durchaus weiter erledigen, die Buchführung. Im Übrigen ist es nach HGB ohnehin eine Pflicht. Und HGB ist vollumfänglich gültig. Also insofern sollte man sich von dem Gedanken verabschieden, keine Buchführung mehr machen zu wollen. Die macht man trotzdem. Abgesehen davon, wenn man mal ein Darlehen braucht von der Bank oder so, oder für die gesetzlichen Krankenversicherungen, braucht man ja eh eine Buchführung, um nachzuweisen, wie die Einnahmesituation ist. Also Buchführung weiter erledigen, aber was dann eben später sein wird, ich muss keine Steuererklärung mehr abgeben und auch keine Steuern mehr bezahlen. Das ist das Ziel, was man haben sollte und was wir im Prinzip auch schulen, wobei durch deine Fragestellung jetzt eigentlich noch gar nicht auf die Lösung eingegangen wurde. Ich habe es aber schon mal gesagt, nämlich dieses Seminar. Ja,
Genau.
genau.
Aber da, ich höre schon alle jetzt fragen, na frag doch endlich diese Frage, wie kann ich steuerfrei sein? Du hast gesagt, also HGB ist vollumfänglich gültig, dann wird es wahrscheinlich einige Gesetze geben, die das nicht sind und die uns eigentlich, ja, woraus sich dann erschließt, dass wir nicht steuerpflichtig sind anscheinend. Aber erzähl mir mal, wie sind da deine Forschung gegangen? Was ist denn da dieses, ich sag mal jetzt Schlupfloch? Oder im Prinzip ist es wahrscheinlich nicht immer ein Schlupfloch, es ist eine Rechtssicherheit wahrscheinlich oder eine Rechtsunsicherheit, die uns dazu befähigt, dass wir gar nicht in Deutschland steuerpflichtig sind. Vielleicht kannst du dazu was sagen, was da eigentlich die rechtliche Grundlage ist.
Ich muss in meiner wahrscheinlich schon bekannten Art weit ausholen, um die Frage zu beantworten. Und zwar hört man ja im Internet so relativ vieles: kanonisches Recht, privates Recht, Firmenrecht und alle so Dinge, die da eine Rolle spielen, HGB und Toderklärung des lebenden Menschen also BGB Tod und was da so alles eine Rolle spielt, also juristisch gesehen. Da gibt es so verschiedene Theorien, wo natürlich immer auch ein Funken Wahrheit dran ist. Ich will jetzt nicht sagen, das sind alles Lügen oder Spinnereien. So weit will ich gar nicht gehen. Aber wenn man, und da bin ich ja leider auch auf diesem falschen Weg damals gewesen, wenn man jetzt also hingeht und die BRD als solche in Frage stellt und meint, sie hätte keine Rechtsgrundlagen, grundsätzlich, sie wäre nicht mal ein Staat und solche Geschichten, dann ist man auf dem Holzwege. Ich spreche immer gerne in Bildern. Gucken wir uns mal an, das Verhältnis zwischen Steuerzahler und Finanzamt. Das ist ungefähr sowas wie Katze und Maus. Ne? Die Finanzämter sind die Katzen und die Steuerzahler sind die Mäuse. Man gestatte mir dieses Bild, weil ich denke mal, das ist so am deutlichsten. So, eine Katze darf Waffen haben, nämlich lange Krallen und lange Zähne. Und insofern ist die Maus natürlich immer unterlegen, denn die hat das alles nicht. Das heißt also, sie ist mit Wohl und Wehe den Launen der Katze ausgeliefert. Und wenn man sich dieses System mal so anguckt und jetzt hinginge im menschlichen Gedankengut, die BRD gibt es nicht, ja, als Staat oder als was auch immer, dann wäre das genauso, wie wenn die Katze sagt, die Katzen gibt es doch gar nicht.
Die Maus.
De facto, ob die Katze jetzt eine Rechtsgrundlage hat oder nee, und wie und was, völlig uninteressant. Die Katze ist einfach da. Ja? De facto ist sie da. Und es wäre ein Riesenblödsinn von der Maus zu sagen, es gibt gar keine Katzen. Denn wenn sie dann nämlich so rausstolpert aus ihrem Mauseloch, das Erste, was ihr passiert, ist Katze. Also insofern völlig ungeeigneter Weg, das Problem mit den Finanzämtern zu lösen, sondern vielmehr muss man gucken, was hat denn die Katze für Rahmenbedingungen? Wo lebt sie? Wie lebt sie? Wie ernährt sie sich? Wie ist sie so? Wie ist sie? Wie tickt sie so? Ne? Und genauso muss man mit dem Finanzamt umgehen. Wovon ernährt sich denn? Wie ticken die da alle so? Was ist da so? Welche Möglichkeiten haben die? Welche vielleicht nicht? Ne? Und das ist sehr viel gescheiter, sich mit solchen Dingen auseinanderzusetzen, als irgendwelchen Kram, den sowieso niemand beeinflussen kann, wie irgendwelches Besatzungsrecht und hast du nie gesehen und BRD gibt's nie und Königreiche und was da so alles neuerdings hier so eine Rolle spielt. Alles Quatsch, weil ich kann eine Krankheit nur mit medizinischen Rahmenbedingungen heilen. Ich kann jetzt zum Beispiel nie eine Krankheit heilen, indem ich bei meinem Auto ein Rad ab und wieder anbaue. Es funktioniert nicht. Es muss schon irgendwie passen. Ne? Und insofern haben wir hier ganz einfach ein Schnittstellenproblem, nämlich die vielen Wahrheiten, Halbwahrheiten oder Lügen da draußen. Und wie setze ich das dann aber für mein Problem mit dem Finanzamt dann konkret um? Und da wird man immer wieder feststellen, dass ich nur mit den Mitteln arbeiten kann, die in dem jeweiligen Spiel Spielregeln sind. Das heißt also, um noch ein Bild zu bringen, ich kann mich nur an den Schachtisch setzen und mit jemandem Schach spielen und dann Rommi-Regeln anwenden. Also im übertragenen Sinne irgendwelche Regeln, Besatzungsrecht oder die BRD gibt es nur als Staat. Das ist völliger Quatsch, weil ich habe BRD-Regeln vor mir, denn die hat die Macht dazu, mir die Regeln vorzusetzen. Ich habe jetzt die Wahl, spiele ich da mit, spiele ich nicht mit. Aber wenn ich mitspiele, muss ich so spielen, dass es am Ende ein schönes Schachspiel wird. Und zwar mit Schachspielregeln. Und insofern, wenn ich dann so vorgehe, habe ich immer eine gute Chance, ein Spiel auch zu gewinnen, weil ich im Regelwerk bin und damit die gleichen Chancen habe wie mein Gegner. Natürlich auch die gleichen Risiken. So, und das ist die Kunst. Und das verstehen viele nicht. Also viele Propheten da draußen erzählen wunderbar, was ganze Telegram-Kanäle sind voll von irgendwelchen Rechtsgrundlagen, die da beweisen, dass es die BRD nicht gibt, also die Katze nicht gibt. Aber liebe Mäuse, das nützt uns alles nichts, dieses Pseudowissen. Wir haben die Katze nur mal da, sobald wir aus dem Mäuseloch rauskommen. Und insofern muss ich mich also mit Art und Wesen der Katze beschäftigen und mit nichts anderem, weil ich mein Katzenproblem lösen möchte.
Ja, also das fand ich zum Beispiel, diese Grundeinstellung von dir war für mich sehr, sehr sympathisch, weil ich kann damit nicht so viel anfangen mit diesen Sachen, die du gerade gesagt hast, mit diesen ganzen Theorien oder Praxis, dass wir keine BRD sind oder nicht. Das ist noch ziemlich weit weg bei mir. Und deshalb hat mich sehr interessiert dein Kurs und dein Seminarangebot. Und ich hatte im Prinzip viel von dir gehört. Also machst das ja auch schon sehr lange, ne? Beschäftigst du dich mit diesem Thema seit 2013. Und ich hatte schon sehr früh von dir gehört. Und dass du wirklich dir die Rechtsgrundlagen anguckst. Und ich meine, wenn man Betriebswirtschaft studiert hat, dann ist das 50% Recht. Und das auf das Recht, wenn du jetzt einen Finanzamtbrief liest, ich habe ja immer meine Steuererklärung selbst gemacht und auch für meine Firmen, dann geht das da auf Abgabenordnung, dann geht es auf HGB, auf BGB, auf die ganzen ja, Gerichtsurteile. Und das ist ja das, mit dem du konfrontiert wirst. Und wenn du dann immer mit dem Rat anfängst, dann ist das ja immer nur Aggression und zum Schluss sagen, das ist ein Reichsbürger oder so, ne? Und dann wirst
Ja,
gestempelt und dann kommt eine Hausdurchsuchung und dazu habe ich absolut keinen Bock. Ja, ich möchte auch auf der Grundlage argumentieren und möchte rechtssicher sein, aber auf dem, was mir da vorgelegt wird. Und da habe ich so das Gefühl, das kann ich bei dir lernen und deshalb habe ich dich eingeladen. Ich weiß aber nicht, ob ich richtig bin. Aber erzähl mir doch mal, was lerne ich jetzt bei dir bei diesem Seminar? Es ist ein Wochenendseminar, was du sehr empfiehlst, ja, aber das ist auch ein Online-Kurs, aber erzähl doch mal ein bisschen davon.
Ja, also es ist schon genauso, wie du sagst, wenn man es falsch anfängt, zum Beispiel die BRD ist kein Staat und ihr könnt mich alle mal, da bin ich automatisch im Reichsbürgermilieu gelandet, also zumindest nach deren Denkweise. Ob ich dann wirklich ein Reichsbürger bin, das ist dann immer noch meine Entscheidung, aber die kategorisieren mich dann eben so ein. Im Übrigen ist dieses Reichsbürger-Gequatsche, wenn ich das mal so besagen darf, sowieso nur Propaganda. Denn Reichsbürger im begrifflichen Sinne gibt es ja so nicht. Ne? Es gibt den deutschen Reichs- und Staatsangehörigen. Reichsbürger gibt es nicht. Also das ist nirgendwo formuliert. Und ich habe persönlich auch nichts dagegen, wenn jemand sein Land liebt und für sein Land ist und damit also auch durchaus mal nationalistischer eingestellt ist. Nationalismus heißt ja nicht automatisch böse und alle anderen vernichten wollen und KZs begründen oder so. Das ist doch Quatsch. Was hat das damit zu tun? Eine Liebe zur eigenen Heimat ist völlig okay. Und insofern, weil das ja heute politisch völlig übertrieben dargestellt wird, ist man eben dann propagandistisch zum sogenannten Reichsbürger gekommen, um einfach eine Propaganda-Wortkeule zu haben, um andere damit zu beeinflussen. Aber kommen wir mal zurück zum Reichsbürger im Sinne der BRD. Das ist also jemand, der ist gehirnlos, der ist gewalttätig, der ist dumm, der ist aggressiv, der ist alles Mögliche Schlechte, weil er das System in seinem Tun kritisiert. Ja, und das ist natürlich beim Machtausüben immer ganz hinderlich, wenn man kritisiert wird dafür. Das war auch schon im alten Rom so, das ist bis heute so. Die Machthaber fühlen sich immer pikiert, wenn sie kritisiert werden. Das ist nun mal so und das wird sich wahrscheinlich auch nie ändern, solange sich nicht grundsätzlich am Gesellschaftssystem der Menschen was ändert. Was man aber machen kann, ist, dass man sich mit dem Regelwerk dieser Mächtigen beschäftigt. Und wenn man im Rahmen dieses Regelwerks sich mit denen unterhält, kommt die Idee zur Reichsbürgerschaft überhaupt gar nicht auf. Denn wie soll denn jemand ein Reichsbürger sein, weil er sich mit der Abgabenordnung beschäftigt oder mit dem Einkommensteuergesetz beschäftigt oder mit dem Gewerbesteuergesetz beschäftigt? Was hat das mit Reichsbürgerei zu tun? Und wenn ich da einzelne Paragraphen mir raussuche aus diesem BRD-Gesetzeswerk, wo will dann die Idee kommen, dass ich ein Reichsbürger bin? Ja? Die kommen immer nur dann, wenn man dann hingeht und sagt, ah, sie sind sowieso kein Beamter, aber die BRD gibt es gar nicht und so in dieser Richtung. Oder es ist ja alles Handelsrecht und Privatrecht. Und wenn man auf der Ebene mit denen diskutiert, na klar, die sind ja so geschult worden. Wenn jemand so Fragen stellt, das muss ein Reichsbürger sein. Ja, da gibt es ja so Dienstberatungen und andere Weiterbildungsmaßnahmen in den Finanzämtern. Und da kommt dann so der Obermucki, der Abteilungsleiter, und der sagt, da gibt jetzt welche, die komische Briefe schreiben und das sind alles Reichsbürger und Verschwörungstheoretiker. Und so in der Art läuft das ja dann. Und dann kommen die so frisch geschult von dieser Dienstberatung wieder an ihren Schreibtisch. Und dann sind wir beide möglicherweise die ersten Briefe, die auftauchen und dann, ah, Reichsbürger. Ne? Und deswegen ist es schon sehr wichtig, wie man etwas schreibt. Und zu welchem Thema man etwas schreibt. Und das ist alles Gegenstand des Seminars, was wir da abhalten, damit eben niemand in dieses schlechte politische Umfeld kommt.
Ja, das stimmt. Und was mir eben so auffällt, ich finde schon, also wenn ich so von mir da ausgehe, und ich meine, ich kenne mich ja schon fachlich ganz gut aus mit diesen Gesetzen auch, ja, dass ich trotzdem in meiner gesamten Gewerbetätigkeit immer Angst hatte, jedes Jahr, wenn ich meine Steuererklärung abgegeben habe. Ja, dass ich da irgendwas falsch mache, dass ich da einen komischen Brief bekomme, dass ich noch mehr geprüft werde. Ja, und ich kann mich noch an den Sommer erinnern, wo ich vor dem Sommer eine Ankündigung einer Umsatzsteuer-Sonderprüfung bekommen habe. Ja, und ich war so voller Angst, dass die irgendwas finden. Und zwei Nachbarn von mir, die hatten gerade das Unternehmen aufgelöst, die hatten auch Umsatzsteuer-Sonderprüfung. Und bei der einen, da wurde eine Umsatzsteuer-Thematik festgestellt, die hatte ein Gastronomieunternehmen und da hatten sie statt 7%, also hätten sie 19% nehmen müssen, wurde 7%, die musste ihre ganze Rente dort nachzahlen. Da hatte der Steuerberater einen Fehler gemacht, musste die Rente nachzahlen. Also das ist wie so ein Damoklesschwert über uns, dass wir in finanzielle Bedrängnis kommen könnten, wenn da irgendwelche Nachforderungen kommen und so. Und mit dieser Angst wird ja gearbeitet. Wie kommst du oder wie arbeitest du da in deinem Seminar, dass wir erstmal diese Angst, die ja wie in einer, ich bin dann wie gelähmt, ja, mit diesen Behörden. Ich kann ja gar nicht mich so richtig verteidigen oder ich kann das nicht aussprechen. Ich komme immer so vor, als wenn die über mir stehen. Wie kann ich das transformieren? Ist das auch ein Thema bei dir?
Ja, in der Tat ist die Angstpsychologie ein Baustein dieses Seminars. Wir werden also über Angst reden, speziell auch über die Angst, die das Finanzamt erzeugt und wie man damit umgeht. Das ist ganz einfach. Also es ist ja im Prinzip eine anerzogene Angst. Ne? Wir sind ja mal irgendwann nackt und schreiend alle gleich auf die Welt gekommen. Und dann ist uns ja über Erziehung und Lebenserfahrung und so weiter und so fort die Angst vor dem Finanzamt quasi antrainiert worden. Als wir da ursprünglich mal geboren worden sind, hatten wir diese Angst noch nicht. Ne? Das ist ja erst gekommen durch Erlebnisse und Kenntnisse, die wir im Laufe des weiteren Lebens so bekommen haben. Und das Schöne ist aber, dass man Angst erlernen kann, aber man kann es auch wieder verlernen. Und wenn man sich einfach mal über die Rahmenbedingungen von Angst mal gewahr wird, dann kommt man doch relativ schnell auf Lösungen. Wie gesagt, das wird Teil des Seminars sein, das würde hier zu weit führen. Aber ich will mal ein kurzes Beispiel bringen. Zum Beispiel die Angst vor der Prüfung. Die Angst vor der Prüfung für einen Berufsabschluss. Zum Beispiel, ich habe gerade die Lehre zum Fahrzeugschlosser, zum Mechatroniker, wie sich ja neuerdings auch nennt, gerade eben abgeschlossen. Jetzt geht es zur Prüfung. Und da hat man ja durchaus eine gewisse Prüfungsangst. Ja, aber was ist denn Angst? Angst ist in der Regel immer ein Produkt der eigenen Unvorbereitetheit. Wenn ich also mir in einer bestimmten Sache nicht sicher bin, dann habe ich Angst. Das heißt also, wenn ich genau weiß, ich habe nicht richtig gelernt und hoffentlich kommt dieses Thema nicht dran, wo ich nie gelernt habe, ja, dann in dem Moment wird natürlich genau das Thema kommen, dann stehe ich da und werde die Prüfung verpatzen. Also einfach besser vorbereiten. Anderes Beispiel. Wenn ich nicht weiß, ob da ein Gespenst hinter der Tür steht, solange ich davon keine Kenntnis habe, steht es oder steht es nicht, habe ich Angst. Also gehe ich gucken. Ganz einfach. So. Und es ist wie beim Militär. Zwei Heere stehen sich feindlich gegenüber, gucken böse. Huh, ne? Ja, klar, die haben Angst voneinander. Vor Granaten, Bomben, Flugzeugen, Panzern, keine Ahnung. Und was macht man da? Angst haben und sich weiter unter sich machen? Oder gehe ich und schicke Aufklärer? Ne? Und dann sehe ich, ah, die haben ja eine Schwachstelle, haben einen hohen Krankenstand, schlechte Truppenmoral, schlechte Nachschublieferung und was weiß ich. Und schon habe ich doch die Ansatzpunkte. Und schon wird es ein Schachspiel, weil ich weiß, welche Regelwerke ich anwenden muss, wo ich den treffen kann. Also sowas kann auch Spaß machen. Ich muss mich nur vorbereiten. Ja? Also ich kann Angst vor der feindlichen Truppe haben, ich kann aber auch versuchen aufzuklären, was haben die, was können die, was können die. Ne? Und wenn ich dann weiß, was die alles nicht können, dann weiß ich, was ich tun muss, um die zu besiegen. Und so ist das doch immer im Leben. Immer, oder?
Ja, absolut. Wie du das sagst, das stimmt. Also ist es letztendlich dieses Wissen, dass ich einfach weiß, wo meine Grundlagen sind, wo meine Rechtsgrundlagen sind. Ich bin
Genau.
informiert, ich weiß es und kann das klar sagen und werde nicht unvorbereitet getroffen. Und wenn ich weiß, dass ich richtig bin, dass ich mein Wissen, meine Rechtsgrundlagen kenne, dann kann ich ganz anders argumentieren. Also ist jetzt der Schlüssel, neben natürlich diesen psychologischen Entwicklung, dass ich gucke, was ist Angst, dass ich mir das wirklich angucke, was da hochkommt, ist es natürlich diese Wissensvermittlung, die du dann in den Seminaren den Teilnehmern beibringst. Und da würde ich noch mal genauer eintauchen. Was ist die Rechtsgrundlage für Steuerfreiheit? Warum kann es sein oder warum ist es so, dass wir in Deutschland gar nicht steuerpflichtig sind? Kann man das so ausdrücken?
Im Grunde genommen, gibt es die Steuerpflicht nicht. Das kann man durchaus so ausdrücken. Nur die Frage jetzt hier zu beantworten, fällt mir schwer, weil, dann wären wir jetzt mitten im zweitägigen Seminar. Das ist eine Fülle. Das ist ja nicht bloß ein Paragraph oder eine Rechtsgrundlage, die da zur Ungültigkeit führt. Das ist eine echte Fülle. Und wir lassen es einfach mal im Raum stehen. Es gibt jede Menge Rechtsgrundlagen, die völlig verquer im Raum stehen. Und wo daraus in der Folge eine Steuerpflicht nicht existiert. Das weiß man aber nicht oder will man nicht, dass die Leute es wissen, so, vielleicht ist es so besser ausgedrückt, damit das Steuern abkassieren weiter gut funktioniert. Und durch dieses Zerrbild, was man uns gibt, weitere Verordnungen, neue Steuergesetze und so weiter und so fort, versucht man, die Gültigkeit des Ganzen irgendwie zu begründen, irgendwie darzustellen. Das ist aber nur ein Schauspiel. Das ist wie, was du eingangs mal mit Corona mal kurz erwähnt hattest. Das ist ein riesengroßes Schauspiel. Die Dinge sind immer anders im Hintergrund als im Vordergrund also erscheinen, ne? Das ist das, was ich jetzt hier antworten kann. Alles andere würde hier in dem Interview einfach zu weit führen.
Ja, aber es ist komplett legal quasi. Also es ist
Ja,
wirklich eine
natürlich. Also,
legale Gesetzesgrundlage.
wir bewegen uns hier auf keinen Fall irgendwo im illegalen Bereich. Wir haben mit dem Strafrecht keine Berührungspunkte. Es wäre ja auch fahrlässig, wenn nicht gar böswillig, die Seminarteilnehmer bewusst ins Unglück zu schicken. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der ganzen Angelegenheit, sondern es wird natürlich ein gewisser Aufwand stattfinden. Es wird sicherlich auch ein gewisser Nervenkrieg sein. Aber alles auf vernünftigen Grundlagen hat mit Strafrecht und mit bösen Aktionen überhaupt nichts zu tun.
Also was für mich wirklich sehr spannend war, ist, dass ich sozusagen den Umgang mit bundesdeutschen Behörden lerne, den Umgang mit Beamten und Beamtinnen, um einfach mich wohler zu fühlen.
Es ist ja im Prinzip wie mit irgendwelchen Raubkatzen oder mit Elefanten. Wir erleben immer wieder mal, wer sich dafür interessiert, den Zirkus. Ne? Normalerweise der Elefant oder die Raubkatze ist uns ja körperlich weitaus überlegen. Trotzdem tanzen die nach unserer Pfeife. Das kann man ja mit den Katzen im Finanzamt genauso machen. Die Maus kann die so domptieren, dass die nach der Pfeife der Maus tanzen. Das funktioniert. Es funktioniert nicht sofort, weil es ist ja auch ein Erziehungsprozess. Ja, das dauert einfach eine Weile. Aber das kriegt man hin. Ja.
Ja, weil ich das auch spannend finde, dass ich auch lerne, mit meinen Worten umzugehen und mit Fragen umzugehen und dass ich auch ja, auf Augenhöhe kommuniziere und weder mich abwerten lasse noch den anderen abwerten lasse, weil das ist ja, wir sind ja alle Menschen und das dürften wir auch, sollten wir auch nicht vergessen im Umgang miteinander. Und so, also so ein bisschen habe ich mich ja schon so mit der Thematik beschäftigt und das finde ich immer so wichtig, da nicht zu kämpfen und sich niederzumachen und im Prinzip diese alten, ja, diese alten Kampfmuster reinzunehmen, weil dann geht man ja auch in der Schwingung runter. Ich will aber was machen, was ich mit einer hohen Schwingung machen kann. Aber das siehst du anders. Erzähl mal, wie ist da der Umgang miteinander, mit den Behörden?
Also, du meinst wahrscheinlich dasselbe wie ich, aber drückst dich ein bisschen anders aus.
Genau,
Also
letztes hatten wir doch auch schon vorhin.
das ist nun mal so, dass man mitunter mal die Dinge unterschiedlich beschreibt, obwohl man das Gleiche meint. Mit Schwingungen und so habe ich mich ehrlich gesagt nie beschäftigt. Ich bin eigentlich mehr, ohne mich jetzt selbst darstellen zu wollen, aber mehr ein Freund von Naturgesetzen und vor allen Dingen auch der Logik. Und wenn ich selbst mit einem gewissen Ton angesprochen werden möchte zu bestimmten Themen, dann ist es logisch, dass ich mit dem anderen genauso umgehe und auch mit einer entsprechenden Ehre, mit einem bestimmten Respekt dem entgegentrete und meine Fragen formuliere. Und das ist die ganz einfache Regel. Und dann eben in den Fakten bleiben, in der Wahrheit bleiben, keine Vermutung, keine Thesen, ja. Und dann Stück für Stück auf den Beamten zugehen und die Thematik erörtern. Das geht nicht immer gut, es geht nicht immer stressfrei, weil die sind ja wenn ich das mal so sagen darf, im gewissen Sinne auch indoktriniert durch ihren Dienstherrn. Wollen bestimmte Dinge am Anfang noch gar nicht sehen, aber ich sagte ja vorhin schon, das ist so ein bisschen wie domptieren. Also man muss schon eine gewisse Geduld aufbringen, bis die das dann begreifen, die Katzen. Na? Aber es geht. Mal dauert es länger, mal dauert es nicht so lang. Das ist ja auch mal eine Frage, was habe ich von Finanzbeamten vor mir? Da gibt es ja nur Sturschädel, da gibt es auch sehr freundliche, da gibt es welche, die arbeiten liederlich, das sind wieder welche sehr gründlich. Die Charaktere sind ja genauso wie da draußen vor den Schreibtischen, die Charaktere, ne? Da draußen, die Steuerpflichtigen. Da gibt es ja solche und solche. Das ist ja bei den Finanzbeamten dasselbe. Ist ein bisschen wie ein Würfelspiel, welche Art Beamten nur ich gerade abkriege. Aber danach richtet sich eben, wie lange das Domptieren eben dann dauert, dieser Prozess dann eben dauert. Aber der Wirkmechanismus ist immer derselbe und der ist sogar relativ einfach. Also die Angstbewältigung und der Umgang mit den Beamten, das ist eigentlich relativ einfach. Und der nächste Vorteil ist, ich brauche zu dem gesamten Prozess keinen Steuerberater, kann ich alles selber machen.
Weil es auch gar nicht um Steuern geht, sondern eher um die Gesetzesgrundlage und dass die.
Eher um die Grundlagen an sich ganz genau. Und übrigens, das ist, meine ich, auch ein Vorteil des Seminars. Es ist so aufbereitet, dass es auch ein Laie verstehen kann. Also man muss jetzt nicht unbedingt Betriebswirtschaft oder sonst was Ähnliches studiert haben, um da folgen zu können. Das kann auch tatsächlich ein sehr, ohne was Böses sagen zu wollen, sehr einfach gestrickter Mensch sehr, sehr gut nachvollziehen.
Und das geht jetzt von Samstag bis Sonntag oder Freitag geht es schon los? Und wo ist das
Nein,
in den
wir machen das immer Sonnabend und Sonntag, weil wir sprechen ja hauptsächlich die Freiberufler, die Selbstständigen, Unternehmer, Privatiers und so in die
Aber
Richtung
das
an.
ist nochmal ein wichtiger Hinweis, ne?
Rentner auch, aber Angestellte und Beamte nicht. Na gut, die Beamten, es wäre eh unklug, in die Hand zu beißen, die man füttert, indem man keine Steuern mehr bezahlt. Augen auf bei der Berufswahl, wer in der heutigen Zeit überhaupt noch sich für so einen Staat verwendet, der hat erstmal ein Gewissensproblem zu klären, eher das Steuerproblem klärt. Und die Angestellten haben in der praktischen Umsetzung einfach zu viele Hürden, sodass wir von vornherein, also es wäre nicht unmöglich, aber es sind einfach zu viele Hürden, weswegen wir sagen, das Seminar ist für Angestellte einfach nicht geeignet. Es sei denn, jemand des Angestellten hat eh vor, sich selbstständig zu machen. Das ist was anderes, da kann er gerne teilnehmen. Aber wer in der Angestelltenwelt bleiben möchte oder muss, braucht das Seminar nicht zu besuchen. Das bringt keinen wirklichen Effekt. Aber wie gesagt, Freiberufler, Selbstständige, Unternehmer, Privatiers und Rentner, die sind da gut aufgehoben und können mit dem Seminar zum Ziel, nämlich der Steuerfreiheit, kommen.
Ja. Und es ist so, man braucht dieses Seminar. Also 2 Tage und dann hat man noch Begleitung oder kann noch Fragen loswerden oder ist man dann komplett selbst handlungsfähig? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn ich an mein Studium denke, dass das in 2 Tagen überhaupt dieses Wissen und diese Haltung, das ist ja auch eine Haltung, die man sich sozusagen dort aneignet. Das ist ja wie eine Transformation in meiner Wahrnehmung, braucht ja auch seine Zeit. Und wie geht es dann weiter?
Ja, ich muss vielleicht erst noch mal ganz kurz auf die vorhergehende Frage eingehen, weil die habe ich noch nicht zu Ende beantwortet. Und
Ach,
weil
entschuldige.
wir eben diese Zielgruppe ansprechen und die ja die Woche über, die Arbeitswoche über Kunden haben, haben die nur am Wochenende Zeit, deswegen immer nur Sonntag, Sonntag, grundsätzlich. Und das eben dann bundesweit, je nach angesetzter Veranstaltung. So, zu deiner nächsten Frage. Es ist tatsächlich so, dass der Seminarteilnehmer nach dem Seminar nicht allein gelassen ist. Wir bieten da weitere Hilfezugänge. Wir nennen das den WMF Individualworkshop, also Wissen macht frei, Individualworkshop. Das heißt, jeder kann, wenn er sich festgefahren hat in seiner steuerlichen Befreiungssituation oder auf seinem Weg, kann uns um Hilfe bitten und wir sind dann da und erarbeiten mit ihm Problemlösungen. Also niemand ist allein gelassen. Und es ist tatsächlich, wie du schon sagtest, ein Haltungsproblem. Ich muss mir natürlich zunächst erstmal gewahr werden, warum ich keine Steuern mehr zahlen möchte. Ich denke mal, da liegt dann schon fast deine nächste Frage im Raum.
Ja, also ich habe darüber auch schon viel nachgedacht. Weil es ist ja wirklich so, es ist ja auch für Schulen und für Straßenbau und ne, das wird uns ja eigentlich so erzählt, dass Steuern ein Staat braucht, um für die Menschen was zu investieren. Aber jetzt sehe ich aber auch viele Investitionen des Staates, wo ich nicht das Gefühl habe, dass es wirklich für die Menschen ist, ja. Und deshalb wollte ich dich mal so fragen, wie siehst du das oder wie ist überhaupt deine ja, wie hast du dir diese Frage beantwortet?
Ja, ich denke mal, dass die Frage nicht bloß meine eigene Antwort ist, die da eine Rolle spielt, sondern es ist wieder so eine Logik-Sache. Zunächst erstmal haben wir Menschen es ja fertiggebracht, uns aus Höhlen herauszubewegen und Gesellschaftsformen zu erfinden, die man heute Staat nennt. Ja? Es gibt verschiedene Formen, es gibt die Monarchie, es gibt die Demokratie, es gibt die Diktatur, es gibt verschiedene Wege, die nach Rom führen. Alle haben sie ihre Vor- und Nachteile. Aber einigen wir uns einfach mal auf diesen allgemeinen Begriff des Staates. So. Und dieser Staat hat natürlich ein Staatswesen, er hat eine Verwaltungseinheit, er muss für Ordnung sorgen und so weiter und so fort, was natürlich der Allgemeinheit durchaus auch Vorteile bietet, weil wir natürlich dann durch die staatlichen Regelungen auch ein friedliches Miteinander regeln können, zum Beispiel durch Gesetze, also die juristische Struktur, Jura, Judikative, das ist schon wichtig. Oder denke mal nur an den Straßenbau. Das sind ja alles Sachen, die uns in der Gemeinschaft was nützen. Das heißt also, es ist durchaus eine vernünftige Geschichte, Steuern zu zahlen und damit seinen Beitrag zu leisten, um eben diese Struktur überhaupt erstmal zu ermöglichen. Denn es nützt ja allen. Nun sehe ich aber, wie auch viele andere Mitbürger, speziell auch was Deutschland anbelangt, eine Pervertierung des Systems. Das, was hier momentan an Mittelverwendung, an Steuermittelverwendung passiert, hat mit dem Gemeinwohl, mit dem Wohl für das Volk nichts mehr zu tun. Und es ist ja legitim, ein legitimer Anspruch des Volkes, dass die Steuern, die es zahlt, dann auch für es selbst verwendet werden. Das heißt also für seine eigenen Straßen, für seine eigene Polizei, für sein eigenes Militär, für sein eigenes Rechtswesen, für die Kindergärten, für sonstige Versorgung, Katastrophenfälle, Feuerwehren und so weiter. Alles, was da wichtig und richtig ist, Gesundheitswesen, all das spielt eine Rolle und sollte durch den Staat entsprechend geregelt werden. Das ist insoweit richtig. Aber ich will da gar nicht so weit reingehen, weil da jeder sowieso eine andere Meinung hat. Aber Gesundheitspolitik, Bildungspolitik, Rüstungspolitik, Außenpolitik, das sind alles heute, oder Migrationspolitik meinetwegen, das sind alles Themen, wo sich die Leute, die Bürger heutzutage drüber aufregen und das zu Recht. Den einen interessiert das mehr, den anderen das mehr, der eine regt sich über das mehr auf, der andere über das. Völlig uninteressant. Interessant ist, dass sich das Volk aufregt über das, was hier im Staate passiert. Und das sind so verschiedene Problemumfelder, die sich da so ergeben. Problemumfelder, die beim genaueren Hinsehen nie durch das Volk selbst entstanden sind, sondern immer durch Politiker. Politiker schaffen durch ihr Verhalten Probleme, die wir ohne die Politiker nicht hätten. Sondern kommen die Politiker in ihrer unendlichen Nächstenliebe und Liebe zum eigenen Volk und schaffen dann irgendwelche Fördermaßnahmen, irgendwelche Programme, irgendwelche Hilfspakete, auch finanzieller Natur, um dieses Problem wieder bei den Wurzeln zu packen und es zu beseitigen. Mit dem Ergebnis, das Problem dann noch schlimmer zu machen oder in der Mitte durchzuteilen, und dann haben wir auf einmal zwei Probleme. Und das alles mit milliardenschweren Finanzierungspaketen, die töre vom Volk kommen. Ja, das sind ja alles die Steuergelder, die das Volk vorneweg ja, erarbeiten musste. Und da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ne? Wir sind immer wieder bei den Katzen. Aber das ist eigentlich das Bild, was sich mir momentan so abliefert. Ich will absichtlich keine konkreten Beispiele nennen. Jeder weiß selber, was ihn aufregt. Aber es gibt doch eine ganz einfache Wahrheit. Solange wie die da oben in Berlin und in den Landesregierungen einfach nur an den Geld, an den Baum des Geldes gehen müssen und da abpflücken, das, was der Steuerzahler da dran gehangen hat, haben die auch die finanzielle Energie für ihren ganzen Blödsinn, den die da jeden Tag vom Stapel lassen. Stellen wir uns doch mal vor, an dem Baum des Geldes hängt nichts mehr. Da gibt es doch keine Energie mehr für Blödsinn. Da müssten die arbeiten gehen. Man muss sich mal vorstellen, eine Annalena Baerbock müsste arbeiten gehen, richtig arbeiten, wie jeder andere auch. die hätte gar keine Zeit mehr für blöde Ideen. Und in dem Moment könnte es auch keinen Schaden mehr verursachen. Dasselbe gilt für Habeck und wie die alle heißen, ne? Scholz, das funktioniert doch nur, weil wir Geld an den Baum des Geldes hängen. Für diesen ganzen Unfug, den die uns da antun, wäre keine Energie mehr da, wenn kein Geld mehr da wäre. Das heißt also, wir könnten uns das über Nacht vom Halse schaffen, das Problem. Wir schicken die arbeiten, was Vernünftiges machen und nehmen wir dem Volk auf der Tasche liegen und vor allem eine völlig verfehlte Politik. Das Volk reguliert sich selbst. So wie in den alten Zeiten. Also, ich bin da durchaus ein Verfechter davon, dass eben die Ältestenräte, die Dorfräte, die Stadträte wieder die Macht übernehmen. Denn die wissen am besten, was für das Volk vor Ort jetzt richtig und wichtig ist. Ja? Man kann durch Verträge und so weiter und so fort ja trotzdem den Föderalismus am Leben halten. Das ist ja alles durchaus möglich. Aber es muss erstmal die ganze Energie wieder nach runtergebracht werden, an die Basis, dort, wo sie hingehört. Denn die wissen am besten, was für sie gut ist. Und das ist das, was wir erreichen können, was wir erzwingen können, denn mit diesen komischen Wahlen und was wir da alles da so haben, werden wir wahrscheinlich nichts erreichen. Denn das Parteiensystem ist so verkarzt und so kaputt, wir werden da nichts mehr retten. Das ist einfach der Lösungsweg. Wir können also durch nicht mehr Zahlen von Steuern erreichen, dass unsere Welt wieder bunt und schön wird. Heißt aber nicht, dass man deswegen asozial werden soll. Und was kümmern mich die anderen? Ich kann ja hingehen und mein an Steuern erspartes Geld an den Kinderheim spenden, an den Tierheim spenden, an die örtliche Feuerwehr spenden. Das sind ja die freiwilligen Feuerwehren, müssen sich ja irgendwie selber finanzieren, mehr oder weniger. Oder über die Gemeindekassen. Da kann man doch was zugeben. Warum denn nicht? Da geht man hin und spendet. Ja? Und schon ist man nicht mehr asozial, hat man auch was für die Gemeinschaft getan. Also diese Moralfrage ist relativ schnell und unkompliziert zu klären. Das ist meine Meinung, es ist aber auch eine Wahrheit und das ist etwas, was auch schon praktisch gelebt wird.
Ja, das stimmt, was du so sagst mit der dezentralen Macht. Also diese zentrale Macht, die jetzt im Prinzip sogar Richtung noch zentraler Richtung EU geht, Europa
Ja,
und so,
ja.
dadurch ist ja, das wird immer verdrehter. Ja, da werden Gesetze gemacht, die wieder des Lebens sind und wieder der Menschen. Und umso weiter es runtergeht, wenn ich so höre, oh, ich bin in der Politik und in der Gemeindearbeit und da ist das noch richtig gut, wie Grüne agieren oder wie, ne? Also da geht es wirklich um eine Haltung von was. Und weil da ist dann die Gemeinde, die sagt, was machst du denn hier? Das ist der Bruder von jemandem. Na, der will natürlich nicht schlecht was für die Gemeinde, ne? Dann ist man in der Verantwortung. Aber umso höher das geht, umso zentraler, du weißt doch gar nicht mehr, wer das da ist in der EU, ne? Da kann
Ja.
man die auch gar nicht mehr wählen. Man hat jemand anders gewählt, als wer jetzt da an der Macht ist und so, ne?
Ja.
Diese Strukturen sind gar nicht mehr einsehbar. Das ist
Ja.
wirklich spannend.
Sie sind auch wider jeder Naturgesetzlichkeit. Es gibt keine Lebensform auf dieser Welt, die nach diesen Prinzipien leben würde. Und warum nicht? Weil es nicht gehen würde. Also selbst eine Wolfsfamilie oder eine Elefantenherde ist nicht so dämlich und gibt die Macht zu irgendeinem Zentralelefanten im Kongo, sondern jede Herde macht das für sich und trotzdem sind sie alle Elefanten. Und wenn sie sich mal irgendwann treffen, hallo Kumpel, fertig ist der Lack, dann wird irgendwas ausdiskutiert oder ausgekämpft und dann ist gut. Ne? Aber dieser Zentralismus-Blödsinn, der hier abgespielt wird, das ist alles nur, naja, wie soll ich sagen, es ist für wenige gut, es ist aber nicht für alle gut. Und irgendwann geben wir die Macht dann noch an einen anderen Stern, irgend so ein Zentral-Alien auf dem Alpha Centauri, und das hat dann wieder ganz andere Ansichten und wird uns dann völlig vernichten. Also je weiter weg, umso blöder wird das Ganze. Wir müssen einfach wieder zu mehr Eigenverantwortung kommen, zu normalem eigenen Sachverstand kommen und selber die Lebensführung in die Hand nehmen, so wie jedes andere Lebewesen auch. Und dann wird das alles wieder eine gute Geschichte. Dieser Zentralismus ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr großer Störfaktor. Deswegen sollten wir ihn nicht weiter finanzieren. Oder anders ausgedrückt, vielleicht noch dieses bildliche Wort dazu. Wenn ich in meinem Garten Unkraut stehen habe, was mich stört, dann ist es eine gute Maßnahme, das Unkraut mit den Wurzeln zu ziehen. Es ist eine sehr schlechte Maßnahme, das Unkraut auch noch zu düngen. Im konkreten Fall mit Steuermitteln. Ne? Da muss ich mich nämlich nicht wundern, wenn das Unkraut weiter gut wächst, wenn ich ihm gute Lebensbedingungen schaffe. Und sowas wie dieser Zentralismus, der fördert ja auch solche Sachen zutage wie die totale Überwachung, zum Beispiel Kontenüberwachung und so. Jegliche eigene Privatsphäre ist ja gar nicht mehr möglich. Man erzählt uns lauter tolle Sachen wie Terrorismusbekämpfung und die Bösen und deswegen ist das alles ganz toll. Aber Privatsphäre ist eigentlich für jedes Lebewesen wichtig. Und das wird immer mehr vernichtet. Und ich finanziere das auch noch mit meinen Steuermitteln. Ich bin also der Wellensittich, der dem Besitzer noch das Geld für einen Käfig gibt. Also so dämlich ist niemand Wellensittich. Entschuldigung, dass ich das so deutlich sage. Insofern muss man einfach mal gucken, was passiert hier überhaupt. Man muss einfach wirklich mal gucken, was passiert. Man muss das analysieren und dann den richtigen Schritt einleiten.
Ja, vielen Dank, Sandro. Wir sind eigentlich schon zum Schluss, am Ende unseres Interviews angekommen. Habe ich noch irgendwas vergessen, dich zu fragen? Dann hast du jetzt die Zeit, wenn du noch der Community was mitteilen möchtest, hast du jetzt die Möglichkeit.
Naja, einfach so als Schlusswort vielleicht noch den Hinweis, Leute, habt keine Angst vor dem Finanzamt. Das sind auch nur Menschen. Am Ende sind die sogar selber angstgesteuert, nämlich durch die Vorgaben ihres Dienstherrn müssen die bestimmte Dinge tun. Wenn sie sie nicht tun, gibt es böse Disziplinarverfahren. Davon haben die Angst. Und nutzt das einfach nur aus. Seid einfach selbstständige Lebewesen, die wie jedes andere Lebewesen da draußen auch ihr Leben selbst bestimmen. In freier Selbstbestimmung bestimmen. Und das ist einfach eine richtig schöne Form zu leben und lebt genau nach diesem Prinzip. Habt keine Angst. Tut es einfach.
Ja, vielen Dank. Das hast du schön gesagt. Im Einklang mit der Natur auf allen Ebenen und dann in die Fülle gehen dadurch, ne? Ja, vielen lieben Dank, lieber Sandro Krellmann, für das schöne Interview.
Sehr gern.
Plötzlich verließen wir die Trance und erkannten kollektiv in der Krise eine Chance. Und plötzlich steht die Welt still. Und plötzlich weiß ich wieder, was ich selbst will. Verbundenheit, Verbundenheit. Weil in dunkler Zeit immer Platz für Wunder bleibt. Immer Platz für Wunder bleibt.